Micro Europa.
Sounds
moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Each of us have got, you know, maybe about 10 songs to contribute to an album. You can't get them all on. So when it's your turn to record, as it were, you've got to sort of pick the one you want on most, really.
Soweit kein geringerer als John Lennon im September 1969 in einer Sendung von Radio Luxemburg mit Moderator Tony MacArthur über die damals brandaktuelle neue LP der Beatles, Abbey Road. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Heute mit einer Musikbox. Am Mikrofon begrüßt euch Stefan Kolb. In unserer Sendung geht es um den wohl bekanntesten Zebrastreifen der Welt. Dieser befindet sich in London, genauer gesagt in der Abbey Road 3, Ecke Grove End Road im Stadtbezirk St. Johnswood. Der Zebrastreifen ziert das Cover des letzten Studioalbums der Beatles. Zu sehen sind von links George, Paul, Ringo und John, wie sie hintereinander über die Straße gehen. Die Aufnahmen zum Album entstanden im Frühling und Sommer 1969, also genau vor 50 Jahren. Anlässlich dieses Albums möchten wir mit unserer Mikro-Europa-Musikbox an diese einzigartige Band erinnern. Freut euch auf eine Sendung mit viel Beatles-Musik und erfahrt, wie das Album entstanden ist, wie es der Zebrastreifen auf das Cover geschafft hat und welche Bedeutung die Beatles heute noch haben. Eine Stunde über die Beatles, von mir für euch, from me to you, the Beatles. Auch wer kein Beatles-Experte ist, kennt wahrscheinlich dieses Bild vom Zebrastreifen in der Abbey Road. John Lennon im weißen Anzug vorneweg überqueren die Beatles den Zebrastreifen. Dieses vor 50 Jahren entstandene Album war das letzte Studioalbum der Band. Denn das Album Let It Be wurde zwar später, erst nach der offiziellen Trennung der Beatles veröffentlicht, allerdings bereits vorher aufgenommen. Anfang 1969 beendete die Band das Projekt Let It Be vorerst wegen heftiger Streitereien. Produzent Phil Spector mischte dann erst 1970 fertig ab. Aufgrund der Schwierigkeiten bei den Aufnahmen von Let It Be war der Produzent der Beatles, George Martin, anfangs nicht sofort bereit, beim Abbey Road Album mitzuarbeiten. Er stellte klar, dass er nur dann produziert, wenn die letzte Entscheidung wieder bei ihm liegt und die Beatles aufhören, sich ständig zu streiten. Denn wenn sie ein Album wie früher aufnehmen wollten, müssten sie sich auch wie früher benehmen. In den Monaten zuvor hatte es zwischen den Bandmitgliedern immer wieder persönliche, musikalische und geschäftliche Differenzen gegeben. So zeigte John Lennon mehr Interesse an eigenen Projekten mit seiner Frau Yoko Ono. Dazu kamen Streitigkeiten darüber, wer die Band managen sollte. Trotzdem kamen die Beatles am 16. April 1969 zusammen und begannen mit den Aufnahmen für ihr letztes Studioalbum. Auch wenn es während der Aufnahmen zu Abbey Road nicht immer harmonisch war, gaben sich alle Beatles Mühe und es konnte ordentlich und konzentriert gearbeitet werden. Der folgende Song ist der erste Track auf dem Album und zeigt, wie gut die vier Beatles als musikalische Einheit auch noch während der Abbey Road Phase funktioniert haben. Wer genau hinhört, kann gleich im Auftakt des Songs eine musikalische Besonderheit entdecken. John singt mehrmals nacheinander Shoot Me und gleich nachdem John dann Schutz singt, kann man ein schnelles, schlagendes Geräusch wahrnehmen, das an einen Pfeil erinnert, der gerade in einer Zielscheibe eintrifft. Das Geräusch entsteht dadurch, dass Lennon in die Hände klatscht, während er Me singt. Beim Abmischen wurde das Klatschen dann mit Bandecho verstärkt und damit ein Hall-Effekt erzeugt.
What was the effect right at the beginning that we're going to hear in a minute, right at the beginning, the sort of whistling tone?
Oh, it's me going shh, on tape echo.
All right, and sort of compressed then, is it?
No, it's not compressed, it's just I'm sort of going shh, through my hands like that.
Together von den Beatles. Ihr hört Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, die Beatles und ihr Album Abbey Road. Der Song Come Together ist ein Gesamtkunstwerk, an dem John, Paul, George und Ringo gemeinsam gearbeitet haben. Es lassen sich aber auch Stücke auf Abbey Road finden, die sie nicht als gesamte Band, sondern nur als Teilgruppe aufnahmen. Here Comes the Sun etwa entstand ohne John, der hatte sich am 1. Juli bei einem Verkehrsunfall in Schottland in seinem Austin Maxi verletzt. Aber auch ohne John Lennon wurde Here Comes the Sun zu einem der wohl bekanntesten Songs der Beatles. Geschrieben hat ihn George Harrison während eines Besuchs bei seinem Freund Eric Clapton. Er entstand, als er an einem der ersten Frühlingstage durch Claptons Garten spazierte. Diese frühlingshafte Stimmung transportiert der Song. Auch zu diesem Song haben wir wieder einen kurzen Einspieler von John Lennon, nämlich über George Harrisons Songs.
He's writing all kinds of songs, you know. I mean, once the door opens, it's the floodgates open, you know. You can't sort of... It's an effort to concentrate on writing certain kinds of songs, you know. Like, I prefer writing just non-melodic, straight rock, but I can't help writing other things, you know, and I think that applies to all of us. Just yeah. The songs just come out, you know.
So harmonisch wie dieser Song klingt, war die Stimmung untereinander nicht immer. So erinnert sich Paul daran, dass er während der Aufnahmen sowohl von George als auch von Ringo eine Standpauke bekam, da er sich im Studio zu sehr wie der Chef aufgeführt hätte. Auch Lennons Frau Yoko Ono sorgte für Spannungen. Als John zum Beispiel darauf bestand, dass für Yoko ein Bett ins Studio gestellt wird, damit er sich nicht von seiner schwangeren Frau trennen muss. Als diese dann auch noch ungefragt Kekse von George nahm, kam es zum Streit zwischen John und George. Szenen wie diese lassen erahnen, dass trotz aller Bemühungen um Harmonie die Differenzen der Beatles untereinander zu diesem Zeitpunkt bereits sehr groß waren. Das nächste Lied, Octopus's Garden, stammt von Ringo. Während der Proben für das Weiße Album 1968 war Ringo mit den anderen Beatles in heftigen Streit geraten. Der populäre Drummer verließ sodann für eine kurze Zeit die Band. Er reiste nach Sardinien und lernte dort einen Kapitän kennen. Der Seefahrer erklärte ihm, dass Octopusse sich eine Art Garten vor ihren Höhlen einrichten. Später erzählte Ringo, er hätte das Lied in einer Zeit geschrieben, als er sich innerlich von den Beatles getrennt habe. Er sagte,
ich wollte damals einfach abtauchen. Ich wollte eine Zeit lang meine Ruhe haben.
Das Lied handelt genau von dieser Flucht aus einem ungeliebten Alltag. John Lennon bemerkte in dem Interview mit Tony MacArthur über die Harmonien dieser Komposition von Ringo Starr Folgendes.
Ringo's track is the next one, The Octopus's Garden, which reminded me, for some reason, of the Yellow Submarine cartoon film.
Yeah, well, I think it's the bubble, you know, and the fact that it's under the sea bit.
I suppose it is, really.
Yeah.
It doesn't have any other connection.
No, except it's about the bottom of the sea, you know, and getting away from it all.
And this is, in fact, the only song that Ringo wrote.
Yeah, well, it'll be a few years before his production is going as fast as ours. It took George a few years.
And is this the only track on the LP that Ringo sings on as well, John?
Yeah, I think he does a bit of harmony here and there, because at the time I was away, they laid a few harmony tracks on some of the medley bit.
Oh, yes.
You know, so yeah. I think Ringo was doing a bit of harmony here and there, too.
It's a sing-along sort of song.
It's not a ring-along sing-along.
Yes, very good, folks.
Yes.
Octopus's Garden.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden by the shade.
Octopus's Garden, eine frühe Version, hier bei Radio Mikro Europa, auf der Wüstenwelle. Unsere Musikbox widmet sich heute den Beatles. Die wahrscheinlich berühmteste Band der Welt traf sich vor 50 Jahren das letzte Mal für Aufnahmen im Studio. Auch der nächste Song lässt die Spannungen zwischen den Beatles erkennen. Oh Darling stammt von Paul McCartney, der dann auch den Liedgesang übernahm. John gefiel der Song gut und er hätte selbst gerne den Gesangspart übernommen. Er behauptete auch, dass er ihn noch besser gesungen hätte als sein Bandkollege. Paul sagte später, er sei eine Woche lang früher ins Studio, um den Song so zu üben, dass seine Stimme bei den Aufnahmen rauer klinge.
The next one, Oh Darling, is a...
Oh yeah, that's a...
Sort of 58 job, isn't
it? Yeah, well, we like that stuff, you know. Oh Darling...
Oh,
Auf der zweiten Seite von Abbey Road befindet sich ein 16-minütiges Medley, das sich aus 8 Songs zusammensetzt. Zunächst waren diese nur einzelne, sehr unterschiedliche Fragmente, die George Martin und Paul McCartney miteinander verbanden. Eine sehr schwierige Aufgabe, die ihnen sehr gut gelungen ist. Im Allgemeinen wurde Abbey Road sehr sorgfältig produziert. An diesem Album arbeiteten einige der besten Toningenieure. Produzent George Martin und Tontechniker Geoff Emerick hatten schon an vorherigen Erfolgsalben der Beatles, wie Sgt. Pepper und dem Weißen Album, mitgearbeitet. Die beiden trugen dann auch zum Erfolg von Abbey Road entscheidend bei. Wir hören jetzt das erste Lied des Medleys, You Never Give Me Your Money, hier bei Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk. Der Song stammt von Paul McCartney und zeichnet sich durch seine vielen stilistischen Wechsel aus. You Never Give Me Your Money, das erste Lied des Medleys. Das Medley besteht aus 3 Songs von John Lennon und 5 Songs von Paul McCartney. Dazu wiederum John Lennon in dem Track-by-Track-Interview vom September 1969.
It was also a good way of getting rid of bits of songs we'd had for years, you know. I mean, George and Ringo, in fact, have wrote bits of it as we did it, you know. Literally, you know, sort of in between bits and breaks into it. Paul would say, we've got 12 bars here, let's fill it in, and we'd fill it in on the spot. You know. My contribution to it is Polytheme Pam and here, Sun King, and me and Mr. Mustard, so we just juggled them about till it made vague sense. And in Polythene Pam, I mean Mr. Mustard, I said his sister Pam, and originally it said his sister Shirley in the lyrics, so I changed it to Pam and make it sound like it had something to do with it.
Vor 50 Jahren nahmen die Beatles ihr letztes Studioalbum Abbey Road auf. Ihr hört die Musikbox von Radio Mikro Europa mit einer musikalischen Zeitreise zu dieser einzigartigen Langspielplatte. Abbey Road hat eines der bekanntesten Covers der Musikgeschichte. Aber wie ist es zu dem Foto auf dem Zebrastreifen vor den Abbey Road Studios gekommen? Ursprünglich gab es Pläne, das Album Everest zu nennen und ein Foto der Beatles vor dem höchsten Berg der Welt als Coverbild zu verwenden. John, Paul, George und Ringo verwarfen den Plan dann aber, da sie keine Lust darauf hatten, nach Indien zu fliegen. Das Foto auf der Kreuzung vor dem EMI-Studio war mit deutlich weniger Aufwand verbunden. Paul McCartney sagte zum Cover:
Lasst uns einfach rausgehen, einen Fotografen anrufen und über die Kreuzung laufen. In einer halben Stunde haben wir das hinter uns.
Die Beatles trafen sich am 8. August 1969 um 11:30 vormittags mit Fotograf Ian McMillan. Der stieg auf eine Trittleiter und drückte bei seiner analogen Hasselblad 6x6 Kamera exakt 6-mal auf den Auslöser. Und fertig war das Coverfoto. Abbey Road ist übrigens das einzige Album der Beatles ohne Titel und Beatles-Schriftzug. Es besteht lediglich aus dem berühmten Foto. Übrigens, für Anhänger der Paul is Dead-Verschwörungstheorie soll das Foto Hinweise dafür liefern, dass Paul bei einem Autounfall gestorben war und durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. Laut dieser Verschwörungstheorie versuchten die Beatles durch Plattencover und Songtexte ihre Fans darauf aufmerksam zu machen, dass Paul nicht mehr lebt. Angebliche Hinweise auf Pauls Tod sind, dass Paul auf dem Foto barfuß ist, nicht mit den anderen im Gleichschritt läuft und seine Zigarette in der rechten Hand hält, obwohl er eigentlich Linkshänder ist. Das Nummernschild des VW Käfers im Hintergrund soll außerdem eine versteckte Botschaft enthalten. Das Nummernschild trägt die Buchstaben-Zahlenkombination LMW 28 IF. Die Buchstaben werden als Linda McCartney Widow interpretiert, also dass Pauls Frau Witwe sei. 28 IF wird als 28 IF gelesen und soll darauf anspielen, dass Paul 28 Jahre alt hätte werden können, wenn er nicht gestorben wäre. Obwohl die Beatles diese Verschwörungstheorie immer wieder dementiert haben, hörten die Spekulationen nie auf. Hier nochmal zwei Stücke aus dem Medley, die zwei vorletzten Lieder, Golden Slumbers und Carry That Way. Im zweiten Song kann man hören, wie die Strophe aus You Never Give Me Your Money wieder aufgegriffen wird.
Once there's a way to get back homeward. Once there's a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. I will sing a lullaby.
Golden Slumbers und Carry That Weight aus dem Medley auf der zweiten Seite des Abbey Road Albums. Ihr hört die Musikbox von Radio Mikro Europa, heute zum letzten Studioalbum der Beatles. Nach den Aufnahmen zum Abbey Road Album gingen die Beatles getrennte Wege. Trotz aller Bemühungen wurden die persönlichen Differenzen und unterschiedlichen Interessen immer deutlicher. Aber auch nach der Trennung lebte ihre Musik weiter, ihre Songs wurden Kult und viele Künstler coverten sie. Aber wie sieht es heute, 50 Jahre nach dem letzten Album der Beatles, aus? Wer hört die Beatles heute noch? Ist ihre Musik für die Menschen immer noch interessant? Ich habe mit Ansgar Bellersen telefoniert. Er ist Beatles-Fan und Betreiber von Beatles-Fanpages. Er hat mir eine Einschätzung über die Bedeutung der Band und einen Einblick in die aktuelle Fanszene gegeben. Gleich kommen noch Ausschnitte aus diesem Interview. Zuvor habe ich mich aber mal in Tübingen umgehört. Ich wollte wissen, ob die Tübingerinnen und Tübinger die Beatles heute noch hören.
Eigentlich nicht, nein.
Also ich habe halt mal Lieder gehört, aber nicht so regelmäßig.
Ja, selten, ab und zu mal oder so. Ne? Ich habe zwar einige CDs oder LPs von denen, ne? Aber man hört sie ja sonst ab und zu mal im Radio oder so. Ne?
Früher war das selbstverständlich, aber jetzt bin ich in dem Alter. Bin nur klassische Musik.
Die Zeit ist natürlich auch schon ein bisschen länger her, ne? Und es gibt noch andere Musik. Ich war noch nie jetzt der extreme Beatles-Fan, aber ab und zu ein paar Stücke sind schon okay. Ne?
Aktuell eigentlich sehr wenig, aber ich war in einem Film Yesterday und dann ist man natürlich an alles wieder erinnert.
Die meisten Tübinger kennen die Beatles, auch wenn viele von ihnen ihre Musik nicht mehr bewusst hören. In den 60er Jahren war das anders. Die Beatles waren die beliebteste Band der Welt. Sie waren ein Popphänomen. Massenhysterie begleitete ihre öffentlichen Auftritte. Aber auch als sie seit August 1966 keine Konzerte mehr gaben, erwarteten Millionen Fans in aller Welt ihre Alben mit Spannung. Die Platten verkauften sich so gut wie bei keiner anderen Band zuvor oder auch danach. Die Fans von damals sind älter geworden. Die Beatlemania ist nach wenigen Jahren abgeflaut. Trotzdem sind viele Fans geblieben und auch neue dazugekommen, zum Beispiel Ansgar Bellersen. Herr Bellersen, Sie sind seit vielen Jahren aktives Mitglied von Beatles-Communities und betreiben seit einiger Zeit die Website exbeatles.de, auf der Sie die Solokarrieren der ehemaligen Beatles-Mitglieder dokumentieren. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich in der Fanszene engagiert haben?
Ja, das war vorwiegend ganz schlicht die Suche nach Gleichgesinnten, denn die Masse hörte einfach andere Musik in den 70er Jahren. Das mit dem Engagieren in der Fanszene bei mir losging, das begann so etwa Mitte der 80er Jahre. In der Provinz hatte ich wenig Möglichkeiten, jemanden zu finden. Da habe ich in Bremen in einem Kleinanzeigen, in einer Kleinanzeigenzeitung, ABZ hieß die, eine Anzeige gesehen von jemandem, der einen McCartney-Fanclub in Oldenburg betreibt. Dann bin ich halt zu dieser Gruppe gestoßen, habe dann wenig später erste Artikel verfasst, auch die Liebe zum Schreiben dabei entdeckt. Mit dem Aufkommen des Internet gab es einen E-Mail-Verteiler, der hieß Beatles Mailing List. Also da bekam man dann von anderen Fans Nachrichten per E-Mail. Das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen. Aber so war das damals und das war auch eigentlich ganz schön. Und dann kamen die Erdbeerfelder ins Spiel, die es in diesem Jahr nun seit 20 Jahren gibt. War ich erst wenig aktiv, aber das ging dann doch ziemlich schnell. 2004 war ich dann Co-Administrator bis heute, wobei man auch sagen muss, dass das Erdbeerfelder-Forum zwar damals eine hohe Zahl von Mitgliedern hatte, ich glaube 600, 700 und damit das größte deutschsprachige Forum, aber mit dem Aufkommen von Facebook, da sind die Beatles-Foren kein Einzelfall gewesen, verlagerte sich das eben alles zu Facebook. Dann aus eigenem Interesse an den Solokarrieren der ehemaligen Beatles habe ich dann die Idee gehabt, mal ein musikalisches Nachschlagewerk praktisch über das Werk nach 1970 zu verfassen in Form einer Webseite. Jedes Album wird rezensiert und das ist ein Langzeitprojekt. Ich kann ihm leider nicht so viel Zeit widmen, wie ich gerne möchte. Aber das ist so meine private Herzensangelegenheit gewesen. Und die Erdbeerfelder ging dann 2009 quasi in den Facebook-Ableger Pfefferland über. Und ich selbst habe dann noch eine McCartney-Gruppe ins Leben gerufen. Zusammen sind es vielleicht knapp 1000 Mitglieder. Ist dennoch eine lebendige Plattform bis heute und dient natürlich vorwiegend auch der guten Vernetzung von Beatles-Fans untereinander.
Bei meiner Straßenumfrage in Tübingen habe ich gemerkt, dass die meisten Menschen die Beatles kennen, aber viele ihre Musik nicht mehr hören oder nicht mehr bewusst hören. Auf der anderen Seite haben die Beatles auch heute noch viele Fans. Herr Bellersen, wie würden Sie die aktuelle Fanszene in Deutschland einschätzen? Wie sieht der typische Beatles-Fan heute aus?
Also schon irgendwo lebendig. Es gibt diverse Foren und Plattformen. In Halle an der Saale gibt es das Beatles-Museum. Es gibt auch, muss ich nochmal wirklich Facebook mal wieder ins Spiel bringen. Es gibt organisierte Fan-Treffen und auch Reisen. Es gibt jetzt in vielen Städten sogenannte Beatles-Stammtische. Es gibt Conventions, da ist schon eine ganze Menge los. Zahlenmäßig wahrscheinlich kleiner die Fanzahl als bei zeitgenössischen Künstlern wie Ed Sheeran zum Beispiel. Wir hatten auf den Erdbeerfeldern mal eine Umfrage gemacht, wie alt seid ihr? Da liegt der Schwerpunkt schon bei Fans, die in den 60er Jahren, also frühe 60er Jahre bis Mitte 60er Jahre geboren wurden. Damals, in der Anfangszeit der Beatles, war der typische Beatles-Fan eher weiblich. Das hat sich dann mit dem gestiegenen musikalischen Anspruch auch der Beatles gewandelt, dass sich eben auch Jungs und erwachsene Männer für die Beatles interessiert haben. Und ja, es gibt natürlich auch junge Leute um die 20 oder vielleicht sogar jünger. Und das hat natürlich auch mit Erziehung und Prägung durch das Elternhaus zu tun, die auch die Beatles toll finden. Also das ist die Frage, ne, können die Eltern, ohne zu indoktrinieren, die Liebe zur Beatles-Musik vorleben und geht diese Saat dann auf? Ne? Das kann natürlich auch schief gehen, dass sich die Kinder dann bewusst auch von den Eltern distanzieren wollen. Bei meinem eigenen Sohn, der jetzt 24 ist, ist das nicht ganz unähnlich gewesen. Der hat so eine starke Linkin Park Phase gehabt. Aber das ist Vergangenheit. Also das, was geblieben ist und wo er sich jetzt auch sehr intensiv mit beschäftigt, auch natürlich mit anderen Musikern und Interpreten, sind die Beatles.
Genau das wurde mir auch im Tübinger Plattenladen Rimpo erzählt. Dass es nämlich häufig junge Menschen sind, die Beatles-Platten kaufen. Laut der Aussage des Verkäufers ist der Absatz der Beatles-Platten seit Jahren konstant. Das Interesse an den Beatles scheint also auch 50 Jahre nach ihrem letzten Studioaufnahmen immer noch präsent zu sein. Der Erfolg der Beatles zeigt sich auch in den vielen Coverversionen, die es von unterschiedlichsten Künstlern gibt. Wir hören jetzt eine Coverversion von Ed Sheeran. Hier ist In My Life.
There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. But in my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I will often stop and think about them. But in my life, I love you more. Affection for people and things that went before. I know I will often stop and think about them, but in my life I love you more. In my life I love you more.
Ed Sheeran mit einer Coverversion von In My Life, im Original auf dem 1965er Album Rubber Soul von den Beatles. Ein Beispiel dafür, dass die Lieder der Beatles auch nach einem halben Jahrhundert immer noch begeistern. Ich spreche mit Ansgar Bellersen, er engagiert sich seit vielen Jahren in der Beatles-Fanszene. Herr Bellersen, wodurch unterscheiden sich Ihrer Meinung nach die Beatles von anderen Bands? Warum sind sie immer noch so erfolgreich?
Beatles waren ein Glücksfall des Zusammentreffens von vier völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten, aber mit einem gemeinsamen Ziel, also ganz starke Charaktere. Und die haben natürlich später den Fans viele Identifikationsmöglichkeiten geboten. Und darüber hinaus waren sie natürlich herausragende Schöpfer von Melodien. McCartney hat man ja nicht umsonst häufiger mal mit dem großen Liedkomponisten Franz Schubert verglichen. Und besonders war wahrscheinlich auch, dass die Beatles selbst ganz offen für viele musikalische Strömungen waren. Sie haben vielleicht nicht das allermeiste selbst erfunden, was jetzt neue Stilrichtungen angeht, aber sie haben halt viele bestehende Musikrichtungen aufgegriffen und denen ihren persönlichen Stempel aufgedrückt. Das zeigte sich sogar schon in der Zeit in Hamburg, bevor die Beatles überhaupt einen Durchbruch schafften, international, oder überhaupt einen Plattenvertrag haben. Da haben die auf Zuruf gespielt. Und wenn es dann mal "Ich bin vom Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" war, dann, die haben das gespielt. Und das ist alles in ihnen drin gewesen. Und das kam dann ja so unnachahmlich dann zum Ausdruck in der Zeit ab 1962, 63. Und eben auch diese unfassbare Entwicklung innerhalb von netto ja eigentlich nur 6 Jahren. Wenn man das erste Album nimmt, was 1963 erschien, und das letzte, was aufgenommen wurde, Abbey Road, das sind 6 Jahre und 13 Alben. Das ist eine Zahl, die heute in dieser Qualität und auch in Zukunft wahrscheinlich niemand mehr zu Wege bringen wird. Und sie waren Pioniere in allen Richtungen. Und sie haben den Weg bereitet für ganz viele folgende Stilrichtungen in den nächsten Jahrzehnten und werden das wahrscheinlich immer noch tun. Und ja, denke, die haben sich immer wieder neu erfunden. Es gab keinen Stillstand oder dass eine Erfolgsformel wiederholt wurde. Es gab immer eine Steigerung des Vorausgegangenen. Ich denke, das ist das Besondere der Beatles.
Die Beatles und ihre Musik waren im Sommer 2019 ja auch in dem Kinofilm Yesterday Thema. Wir hören jetzt einen Abbey Road Song aus dem Soundtrack des Films. John Lennon sagte zu dem Song von George Harrison folgendes.
I think that's about the best track on the album, actually, George's track.
Hier ist Something von Himesh Patel.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. Don't wanna leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me. Wanna leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? I don't know. I don't know. You stick around.
Something, eine George Harrison-Komposition, interpretiert von Himesh Patel aus dem Film Yesterday. Ihr hört Radio Mikro Europa mit einer Musikbox zu den Beatles und ihrem letzten Studioalbum Abbey Road. In dem Film Yesterday geht es um einen erfolglosen Singer-Songwriter, der eines Tages nach einem Unfall aufwacht und feststellt, dass er der einzige Mensch auf der Welt ist, der sich an die Beatles erinnert. Mit ihren Liedern wird er dann schlagartig berühmt. Ich spreche mit Ansgar Bellersen. Er ist leidenschaftlicher Beatles-Fan und engagiert sich seit vielen Jahren in der Beatles-Fanszene. Herr Bellersen, was denken Sie? Wie würde die Welt aussehen, wenn es die Beatles nicht gegeben hätte? Was würde fehlen?
Ja, da kann ich so wahnsinnig viel auch nicht zu sagen, weil es einfach schwierig zu mutmaßen ist, wie sich das alles entwickelt hätte. Es wäre sicherlich nicht beim 50er Jahre Rock'n'Roll von Chuck Berry oder Elvis geblieben. Stile hätten sich bestimmt entwickelt, aber ja, wahrscheinlich frei nach dem Loriot-Mobs-Zitat würde ich sagen, eine Welt ohne die Musik der Beatles, die ist möglich, aber sinnlos. Also die Musik, die trifft viele Leute direkt ins Herz. Das sind Melodien, die unwiderstehlich sind. Die sind zeitlos. Also man kann sich die größtenteils auch wirklich nicht überhören. Auf jeden Fall haben die Beatles die Popkultur so wahnsinnig bereichert. Und wenn das alles weg wäre, das wäre schon eine ziemlich traurige Vorstellung.
Am Ende unserer Radiosendung würde ich Sie gerne noch einmal fragen, was für Sie das Besondere am Abbey Road Album ist. Wodurch unterscheidet sich das Album von den anderen Alben der Beatles?
Abbey Road war einfach ein Kraftakt in der Krise, ne? Dass sich alle so quasi einig waren, letztes Mal die Fähigkeiten bündeln und so wie früher unter der Regie von George Martin ein Album aufnehmen. Dass man die persönlichen Differenzen, die sicherlich zu der Zeit auch schon da waren, beiseite legt und nochmal so richtig Gas gibt. Das merkt man. Also diese Platte bildet all vier Persönlichkeiten musikalisch ganz hochklassig ab. Und der Bandcharakter kommt da viel deutlicher zum Tragen als beispielsweise beim weißen Album, von dem man ja so sagt, naja, das ist dann hier John mit Begleitband, es kommt Paul mit seinem Stück mit Begleitband oder auch mal alleine. Also das war so eine geschlossene Bandleistung. Die Harmonien sind großartig und natürlich auch die Botschaft, die universelle Botschaft der Beatles am Ende, the end, ne? End in the end. The love you take is equal to the love you make. Das ist schon großes Kino. Ne? Und außerdem darf man auch nicht vergessen, Abbey Road ist auch recht rockorientiert mit Stücken wie Come Together und I Want You. Eine ziemlich sperrige, kantige Nummer. Und natürlich auch The End mit den drei sich duellierenden Leadgitarristen McCartney, Harrison und Lennon. Also das kann man schlecht toppen. Vielleicht A Day in the Life noch von dem Sgt. Pepper Album, aber der Schluss von Abbey Road ist schon ein gewaltiger Schlusspunkt, generell unter das Kapitel der Band selbst.
Vielen Dank, Ansgar Bellersen, Mitbetreiber von verschiedenen Beatles-Communities.
Ja, danke für die Einladung.
Zum Abschluss hören wir es jetzt, dieses letzte Lied auf dem Abbey Road Album. Hier ist zum Ende unserer Radio-Mikro-Europa-Musikbox The End. Das war unsere Sendung zum 50. Jubiläum der Beatles-LP Abbey Road. Die Redaktion hatte Ulrich Hägele. Auf unserer Website mikroeuropa.de findet ihr weitere Informationen zu unseren nächsten Sendungen. Und alle bisherigen Sendungen inklusive unserer heutigen gibt's zum Nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek unter virgil.uni-tuebingen.de/mikroeuropa. Vom Mikrofon verabschiedet sich heute Stefan Kolb. Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. The end crowd.
just been talking too long. And you know that I can't stand the noise. Her Majesty's a very nice girl. Someday I'm gonna make her mine.
Yeah, we only need like one.
And she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a very nice girl. Someday I'm gonna make her mine. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Yeah, someday I'm gonna make her mine. Wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Yeah, yeah, someday I'm gonna make her mine. Get a belly full of wine. Her Majesty's a belly.